Ad muneri bonus gaudet, pessimus quisque rectorem aperime patitur.
Wenn ihr wissen wollt, was dieser Klugscheißer-Kommentar bedeutet, dann müsst ihr euch die 14. Stunde der Lehreranstalt anhören. Heute geht es um den Elternsprechtag. Viel Spaß beim Reinhören.
Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns.
Okay, ich spiele den vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß.
Vierzehnte Stunde der Lehreranstalt. Es geht mit großen Schritten voran. An meiner Seite, wie immer, der heute quiekfidele Dave. Hallo Dave.
Ich finde es schön, dass du mir immer so für Charaktereigenschaften zuschreibst. Ich liebe es. Ich freue mich auf die heutige Stunde. Heute haben wir uns ein Leckerbissen rausgesucht, und zwar den Elternsprechtag.
Aus aktuellem Anlass, dieses Mal in digitaler Form, wie alles ja aktuell. Ganz spannendes Thema. Ich muss gestehen, man kennt ja ein paar Anekdoten. Bei der Vorbereitung hier auf diese Folge habe ich erstmal gemerkt, wie tiefgründig dieses Thema Elternsprechtag auch im Internet und so behandelt wird. Also ich habe da einiges vorbereitet für dich. Bin ich jetzt mal gespannt. Aber bevor wir da jetzt dazu kommen, wie sind denn deine Erinnerungen an den Elternsprechtag, wo du Schüler warst?
Oh, also das ist eine gute Frage. Also meine Eltern waren sehr fleißige Elternsprechtaggeher. Die sind häufig da zu zweit hingegangen und haben sich eigentlich, ich glaube, die haben kaum einen verpasst und haben sich auf jeden Fall immer die Kernfächer angehört. Mhm. Und im Normalfall haben es, glaube ich, meine Lehrkräfte ganz gut geschafft, mich zu charakterisieren. Also meine Eltern haben selten was Neues über mich gehört. Häufig haben die Lehrer auch relativ ähnliche Sachen erzählt. Aber sag mal so, man hat dann schon auch als Schüler vielleicht heute auch noch, wenn man gewusst hat, okay, da kommt der Elternsprechtag, dann hat man immer probiert, sich nochmal in der letzten Woche so ein bisschen zusammenzureißen, so ein bisschen besser als Norm zu verhalten. Und das ist häufig auch, ist der Plan aufgegangen, dass dann die Lehrer gesagt haben, naja, wegen der Kindskopf, aber in der letzter Zeit macht er sich ganz gut.
Da merkt man, wie unglaublich klug unsere Schüler sind, was ich ja auch immer wieder sage. Also ja, ich war auch eher auch so ein Kandidat, also ich da sehr, sehr taktisch auch vorgegangen, einfach nochmal ordentlich angezogen, das bleibt dann natürlich im Gedächtnis und dann gab es dann natürlich nicht viel zu meckern. Also ich weiß, dass Mama und Papa zuhören und sie würden jetzt sicherlich nicht widersprechen, glaube ich.
Ja, Michi, charakterisier mal die Situation. Wer trifft denn da aufeinander?
Ja, das ist ganz interessant, weil wenn man sich das mal vorstellt, weil laut Definition ist ja der Elternsprechtag die reguläre Möglichkeit für Eltern, sich mit Klassenlehrer oder Fachlehrer über den schulischen Leistungen, das Verhalten und andere auf die Schule bezogenen Themen zu unterhalten. Das heißt, das ist einer der wenigen Momente im Schuljahr, wo es nicht um die Schüler-Lehrer-Beziehung geht, sondern wo jetzt die Eltern aktiv in unsere Beziehung mit eingreifen und wo wir auch das erste Mal die Möglichkeit haben, also ich gehe jetzt mal von der fünften Jahrgangsstufe aus, irgendwann kennt man ja die Eltern, sich ein Bild zu machen von den Eltern, die zu den Schülern gehören. Also deswegen, ich muss sagen, gerade in den fünften Jahrgangsstufen finde ich es so spannend, den ersten Elternsprechtag, weil es ist eine Wundertüte. Du weißt nicht, also gehen wir jetzt mal von den guten Präsenztagen aus, die wir hoffentlich bald wieder haben werden. Du siehst ja nur einen Namen auf dem Papier, hast dazu das Kind und auf einmal geht die Tür auf. Und der Moment, ich liebe den. Also
verstehe ich total. Weil du häufig im Endeffekt dann, das muss man einfach so sagen, natürlich ist es so, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, ne? Und man erkennt dann viele Verhaltensweisen vom Schüler in gewisser Weise dann auch bei den Eltern wieder positiv wie negativ einfach. Ne? Wenn es eher ein etwas ruhigeres Kind ist, häufiger sieht man dann auch, dass die Eltern eher ruhigere oder gelassenere Personen sind. Ne? Und es ist ganz selten so, dass ich Kinder sehe, wie sagen wir jetzt mal, bis zur Pubertät, wo ich mir echt denke, was, das hätte ich mir jetzt gar nicht so vorstellen können, sondern man sieht häufig Redewendungen, Verhaltensmuster, Gestiken, Mimiken im Endeffekt, wo du wirklich denkst, ja genau, das ist so der Kleine einfach, ja, das ist schon cool.
Man müsste es anders machen, man müsste gar keine Liste bekommen, sondern die Person kommt rein und dann einfach nur so, du bist ja die Mutter von Mathieu.
Ja, genau. Und dann so, wobei, Wobei, das ist cool bei Fächern, wo du die Schüler häufig siehst, Kernfächer und so weiter. Wenn du jetzt natürlich auch so Fächer hast, wo du die Kinder vielleicht nur einmal die Woche siehst oder so, also so in kleinen Fächern. Bei mir ist es Ethik halt, wo du dann 30 Kinder hast, die du halt, gut, die siehst jetzt auch zweimal die Woche, aber du beschäftigst dich halt dann nicht so intensiv, wenn du ein 4- oder 5-stündiges Fach hast einfach,
Ja.
ne? Und dann kommt es hin und wieder schon vor, dass du sagst, aha, also Sie sind also die Mama von der Isabelle. Ja, klar.
Hattest, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, hattest du die Situation, dass du mit einem Elternteil oder Eltern gesprochen hast, ohne genau zu wissen, was das dazugehörige Kind ist? Sei ehrlich.
Ja, hatte ich schon mal. Ja, dann schaust du nach, natürlich. Dann, ich bin normalerweise jemand, der wirklich die Schüler gut kennt und dann auch ein Gesicht im Kopf hat und auch sein Verhalten im Kopf hat. Aber das ist mir schon ein paar Mal passiert, wenn du wirklich einen ganz ruhigen Schüler in der neuen Klasse hast und der erste Elternsprechtag im November oder sowas stattfindet. Das heißt, du hast die Klasse vielleicht 8-mal gehabt, ne? Und dann sagt dir der Name nichts. Und dann natürlich tut man im Voraus so ein bisschen seine Notizen durchschauen. Und dann kommt aber jemand, zum Beispiel am Präsenzelterntag, spontan, du hast ein Loch und der kommt dann rein.
Das ist
Ne? Du kannst dich nicht darauf
der
vorbereiten.
Tod.
Genau, und dann, ja, also ich bin jetzt der Papa von der Isabel und dann schwimmst du erstmal.
Aber ich hatte es genauso. Das Spontane ist der Tod. Weil man bereitet sich auf diesen Elternsprechtag vor, man lässt die Klassenlisten raus, man blättert nochmal durch, welche Notizen man sich von ihr oder ihm gemacht hat und so weiter und so fort.
Hausaufgaben vergessen und so, ne?
Genau, also
Genau.
diesem Elternsprechtag geht ja eine gewisse Vorbereitung voraus. Oder ich mache
Ja.
es jetzt in Deutsch zum Beispiel so, dass ich mir auch immer noch die letzte Extra, die letzte Schulaufgabe mit dazu nehme, dass ich den Eltern auch mal sagen kann, es hapert vor allem am sprachlichen Ausdruck oder das ist einfach sein größtes Problem und so weiter und so fort. Und ich hatte den Fall auch einmal, 5. Klasse, und zwar in Sport. In Sport kommen die Leute jetzt nicht so häufig in die Sprechstunde. Und dann
Ja.
war das genau diese Situation, dass es, also ich hatte eine kleine Lücke und dann klopft es an der Tür, ja, Sie sind doch der Sportlehrer von Mathieu. Und ich so, wenn Sie das sagen, dann wird das so sein. Und dann, ja, Sie wollten dann mit mir nochmal drüber reden. Ich hatte dann das Glück, dass ich relativ schnell, ist mir gekommen, weil er ein sehr, sehr guter Sportler war, dass man draufgekommen ist. Aber da muss man sich dann schon eher mal mit so allgemeinen Floskeln, wie so diese Täterbeschreibung, ja, mittelgroß, helldunkle Haare und schon aufmerksam, er könnte schon ein bisschen mehr machen.
Ja,
Aber ist
diese
schwierig.
Floskeln,
Oh
ja,
Gott.
genau. Aber man muss sagen, das ist schon die
Ja,
Ausnahme grundsätzlich,
natürlich.
ne? Von vornherein gleich wieder neue Kategorie, die wir letztes Mal eingeführt haben, entweder oder. Wie schaut's aus mit deinem Dresscode? Business as usual oder peak fine?
Immer Business as usual. Ich verstell mich da nicht. Ich mag das nicht. Ich habe genau das an, weil ich finde da auch, klar ist es die Eltern nochmal eine andere Ebene, aber ich habe eigentlich für die Schüler und für die Eltern die gleiche Ebene und ich möchte ja auch, dass die Eltern mich so kennenlernen, wie ich auch ihren Schülern gegenübertrete. Das ist da meine Prämisse. Deswegen putze ich mich da jetzt nicht extra wie für die Nacht der Rosen oder sowas raus, sondern begegne da den Eltern so. Und bei dir kommt die feine Lederhose und nochmal ein paar Pfefferbrezen am Tisch.
Nee, bei mir auch absolut. Die Schüler malen ein Bild zu Hause von der Lehrkraft. Und ich denke auch, dass wir auch die Verantwortung in gewisser Weise haben, dieses Bild dann einfach auch den Eltern gegenüber darzustellen. Es wäre einfach nicht authentisch, wenn du den Tag, klar, wenn du den ganzen Tag, wochenlang mit Lederhose in die Schule kommst und Liebe zur bayerischen Heimat vermittelst und plötzlich sitzt du dann mit einem feinen Zwirn da, finde ich, kann ich mich auch nicht so wirklich authentisch verkaufen.
Nee.
Ne? Und natürlich siehst du jetzt nicht das abgeranzte Zeug an und natürlich schaust, ob du einen Fleck hast und gehst du mal duschen oder rasierst dich am Tag, damit du halt ordentlich ausschaust. Ne? Aber jetzt Dresscode ende ich auf gar keinen Fall, weil das ja auch ein wichtiger Punkt ist, womit die Schüler dich in Verbindung bringen und du möchtest da ja das Bild abgeben, was die Schüler auch von dir haben. Ne?
Genau. Ja, der Elternsprechtag, das wird auch oft vergessen, ist ja auch so entscheidend. Denn es gibt ja genügend Studien, ich glaube, wir merken es jetzt auch wieder ganz massiv im Distanzunterricht, dass die häuslichen Hintergründe den größten oder einen sehr, sehr großen Einfluss auch auf die schulischen Leistungen hat. Oftmals ist es so, wenn man bei Schülern merkt, dass die Leistung nachlässt oder wirklich ein Einbruch kommt, dass das oftmals im Zusammenhang auch in der familiären Situation ist, dass natürlich die Pubertät zuschlägt und so weiter. Und da ist natürlich der Elternsprechtag wahnsinnig wichtig, um da auch mal mit gemeinsamer Stimme zu sprechen. Weil oftmals ist es ja so, dass von dem, was wir den Schülern sagen, vielleicht noch die Hälfte beim Schüler ankommt, Und dann kannst du dir überlegen, was überhaupt im Elternhaus ankommt. Das ist ja wie mit den Informationen. Das habe ich noch nie gehört, obwohl wir es jede Stunde an die Tafel schreiben. Und ich glaube, dafür ist der Elternsprechtag auch wahnsinnig wichtig. Und trotz alledem habe ich in der Vorbereitung ja gefunden, der ist ganz, ganz negativ wird der dargestellt. Also ich, wenn ich da mal was vorlesen darf zum Thema Elternsprechtag, da heißt es, wenn am Nachmittag und frühen Abend sämtliche Parkmöglichkeiten rund um die Schule belegt sind und erwartungsvoll, besorgt oder auch angriffslustig dreinblickende Erwachsene die Schultour schnellen Schrittes passieren, ist es vermutlich wieder soweit, der Elternsprechtag steht an.
Ja, so ist es auch. Parkplatzsituation ist jedes Mal eine Katastrophe bei uns auch an der Schule. Ne? Wir haben viele Parkmöglichkeiten, aber am Elternsprechtag reicht das halt bei weitem nicht aus. Ja,
aber jetzt stell dir mal vor, du bist in einer Münchner Stadtschule. Wie machen die das denn?
Keine Ahnung, also, würde mich auch interessieren.
Oh Gott.
Kommst du mit den Öffis hin eigentlich?
Wahrscheinlich,
also, fürchterlich. Na gut, und dann bist du plötzlich da, ne? Und dann auch schon mal von der Geschichte her, die ersten Male waren natürlich noch ein bisschen, da bist du natürlich super nervös, ne? Wenn du das erste Mal alleine da sitzt und die Situation ist ja dann doch so, dass du die Schüler regelmäßig, im Endeffekt, das ist ja unser Erziehungsauftrag, kritisierst und ihnen auch Verbesserungsvorschläge an die Hand gibst und auch ein gewisses Bild von denen hast und die das wahrscheinlich dann häufig auch zu Hause erzählen und dann ist auch eine ganz gute Rückkopplung, auch ein ganz gutes Kontrollgremium, dass die Eltern dich natürlich auch damit konfrontieren, was du mit ihren Kindern machst. Ne? Also das heißt, wenn du dich, sollte man sich mal verbal vergreifen oder sollte man mal vielleicht eine Aktion passieren, die nicht in Ordnung ist, sei es, oder die halt schwierig zu verkaufen ist, sei es mal eine wirklich unvorbereitete Ex, die sehr schlecht ausgefallen ist, dann kannst du mal immer davon ausgehen, wenn sowas eine Woche vorher passiert ist, dann ist dein Register voll, dann hast du dann von 17 bis 20 Uhr durchgängig Kandidaten da, die immer wissen möchten, wie das denn dazu kommen konnte. Und dann erzählst du, musst das halt dann einfach auch jedes Mal erzählen. Das heißt, es ist schon auch ein wichtiges Kontrollgremium einfach. Ne? Das ist, man muss auch sagen, viele Pädagogen oder wir sind definitiv 10 bis 16 oder 17-Jährigen normalerweise argumentativ und auch von der Art und Weise, wie wir uns artikulieren können, überlegen. Aber wenn dann die Eltern davon kommen, dann muss man sich schon auch normalerweise vor denen auch rechtfertigen, warum man was wie macht. Ne? Und das geht häufig, muss ich sagen, in einem sehr guten Ton ab, wo man dann wirklich auch merkt, dass beide eigentlich nur im Interesse des Kindes handeln. Und wenn es optimal läuft, hat man eigentlich in Anführungszeichen einen, ich sag mal, Waffenbruder gefunden, ne? Die sich einig sind über den Charakter des Kindes, die sich einig sind über die Schwachstellen des Kindes und wo man sich dann gegenseitig bekundet, dass man die Schwachstellen eher ausmerzen möchte. Es gibt aber auch ganz andere Situationen dann. Und das sind, glaube ich, die interessanteren, Michi. Erzähl mir eine Geschichte aus deinem Lehrerdasein, wo die Eltern gedacht haben, der Zwillingsbruder ist in der Schule.
Gab's wirklich, das ist der Fall, wo wir dann eben das Angesprochene haben. Da hat der, ich nenne ihn mal wieder Mathieu einfach, hat ein komplett anderes Bild von sich selbst, von mir als Lehrer und auch von der ganzen Klasse. Das ist ja dieses, was man auch immer erfährt, so ja, die anderen hatten auch alle eine 5 und so. Und ich habe das schon gemerkt, da hat das Gespräch angefangen und das war eher so auf Angriff getrimmt. Also man stellt sich da ja erstmal.
Merkt man ganz schnell, ne?
Die Tür geht auf und man merkt sofort, okay, da ist jetzt irgendwas, da wird sich erstmal schützend vors Kind gestellt. Dann wird der Fehler erstmal beim Lehrer oder bei den anderen gesucht. Und in die Richtung hat sich dann das Gespräch auch ganz schnell entwickelt. Aber, und das ist dann auch das Gute in so einem Elternsprechtag, wir haben ja eben diese Listen, wir haben die Fakten, wir haben die Noten, wir haben unsere Notizen und so weiter. Und dann ist es auch schön zu sehen, wie du ganz schnell so jemanden auch mal den Wind aus den Segeln nimmst und dann auch beobachten kannst, wie so ganz langsam diese Mauer, die da aufgebaut worden ist, das Bröckeln anfängt und man merkt, vielleicht war nicht alles, was mir hier zu Hause erzählt worden ist, korrekt. Und dann wechselt es eigentlich ganz oft, dass dann so dieses Unverständnis oder manchmal auch die Wut dann auch den Sohnemann umschlägt. Mhm. Und dann muss man ja aber dann auch gleich wieder ihn einfangen und sagen, also jetzt nicht wütend nach Hause gehen und so weiter und so fort. Also ich hatte da das einmal wichtig, den Fall, da wurde viele Tatsachen verdreht. Also da wurden dann auch die falschen Noten genannt. Sowas kommt halt immer wieder vor. Wobei der Großteil, auch, das ist auch ein Phänomen, meistens, wenn du dir die Liste des Elternsprechtags anschaust, 90% kommen die Leute, die gefühlt die positive Bestätigung wollen, dass der Schüler und die Schülerin einfach toll ist. Die haben gute Noten, die machen gut mit. Bei ganz vielen würde man sich so wünschen, dass die Eltern mal kommen und man mit ihnen in den Dialog treten kann und sagen kann, so, das sind die Noten, schauen Sie mal bitte her und so weiter und so fort. Weil ich habe auch das Gefühl, gerade jetzt in Zeiten von Digitalisierung, man schreibt vielleicht mal schnell eine Nachricht über Teams oder mal eine kurze E-Mail, aber auch dieses persönliche Gespräch, sich mal gegenüber sitzen, das wird da unterschätzt und das hat so viel Macht einfach, dass man da Positives bewirken kann. Das ist ja, oftmals
nicht zu unterschätzen. Genau. Noch, ne? Ja. Also ich muss sagen, ich habe jetzt wenn wir ganz kurz nochmal auf den Distanz-Elternabend gehen konnten, das fand ich super interessant, weil wir haben das ja alle über Teams gemacht im Endeffekt und das heißt, das war das Coole dran, dass die Eltern haben sich mit den Rechnern von ihren Kindern angemeldet.
Das war so gut.
Und das Schönste daran war einfach, am Anfang, also ganz kurz zum Anfang ist es mir immer wichtig, kurz den Charakter des Schülers ein bisschen abzugleichen und vor allem auch, und das muss ich für alle meine Schüler unterschreiben, das im Normalfall sind es gute Menschen. Das sind nette, freundliche, das sind Kindsköpfe, schaffen es gerade nicht, ihren Schweinehund zu überwinden. Aber es sind ganz selten irgendwelche, Saubären einfach, ne? Wirkliche also Drecksäure einfach. Das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, sondern das sind normalfall Leute, die halt, wo du denen das Fehlverhalten von denen nachvollziehen kannst, wo du weißt, das ist keine einfache Situation und so weiter. Und das finde ich dann schon interessant, jetzt beim Anfang von so einem Gespräch einfach, wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand rausschaut und den Schüler nicht auf die schulischen Leistungen reduziert, sondern sagst, das ist ein freundlicher Typ, der sagt jeden Morgen guten Morgen und so weiter, ne? Der meldet sich auch hin und wieder. Das tut auch, glaube ich, der Elternseele gut, auch wenn sie vielleicht schon bei 3-4 Lehrern vorher waren, wo er gesagt hat, der macht zu wenig Hausaufgaben, der lernt zu wenig, der ist schludrig, die Heftführung ist nicht in Ordnung. Und deswegen finde ich das immer ganz wichtig, dass man einfach mal auch über den Tellerrand rausschaut und sagt, das ist ein guter Junge oder das ist ein gutes Mädel. Oh,
du bist ein Guter. Ja,
bist ein Guter, ne? Good Boy.
Hast du am Bildschirm über die Backe gestreichelt? So?
Nee, aber nachdem, das öffnet auch viele Türen, dass sie dann einfach nicht das Gefühl haben, jetzt kriegen sie nochmal Lack, weil der Junge halt einfach der Klassenkasper ist, sondern einfach, ich mag den Humor von ihm, ich lache auch hin und wieder mit, er macht es halt ein bisschen viel. Ja. Und dann kommt diese Kritik ganz anders an, als wenn du sagst, der stört permanent den Unterricht. Ja. Das kann man dann schon auch einflechten. Aber bei dem, wo ich gerade drauf raus wollte, auf den Distanzunterricht ist es interessant, wenn du den Eltern einfach mal sagst, also ich würde sie jetzt mal bitten, den Chatverlauf von Mathieu und mir mal nach oben zu scrollen. Wenn das auf einem Bildschirm passt, dann ist meistens alles in Ordnung. Ja. Wenn du dann aber halt 8-9 Seiten hochscrollen musst und siehst, wie oft ich nachgefragt habe, wo denn die Hausaufgaben sind, warum er denn bei der Videokonferenz nicht war. Das ist für uns Lehrer schon eine schöne auch Tätigkeitsnachweis, weil du dann wirklich sagen kannst und den Eltern auch sagst, also es gibt Leute, die schreibe ich ein- oder zweimal an, um die vielleicht Noten mitzuteilen. Das war es dann aber auch, da wird freundlich Danke und Bitte gesagt. Und bei anderen, wo du halt dann 8, 9, wo du dann eine Minute lang nach oben scrollen musst, weil ich mich so viel schon mit denen rumgeärgert habe, in Anführungszeichen, und nachkorrigieren musste. Das hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Das war ein wirklich positiver Punkt, habe ich auch bei allen Eltern gemacht, dass wir uns zusammen am Anfang mal den Chatverlauf angeschaut haben. Und das hat dann eine zum Teil schon auch. Es ist auch ein Tätigkeitsnachweis, dass ich wirklich sage, ich bemühe mich um meine Schüler. Ich schreibe denen auch persönlich, wenn irgendwas nicht passt. Und wenn die Eltern das dann kurz mal querlesen können, dann sind der Großteil einfach auch sehr stark, ganz schnell auf deiner Seite. Das finde ich einen tollen Punkt.
Ich fand's schon mal ganz interessant, zu sehen, dass ja Mikrofone und Kameras doch funktionieren würden.
Ja! Weil,
wenn du dann jemanden hast und die ganze Zeit, ich habe Probleme mit dem Internet, ich habe Probleme mit dem Mikrofon, was wir jetzt die ganze Zeit haben. Und kaum ist Elternsprechtag, super Bild, klasse Mikrofon, tolle, stabile Leitung. Und dann ich so, das freut mich halt, dass ich jetzt mal weiß, dass ihre Tochter und ihr Sohn ja so stabiles Internet hat mit so einer guten Kamera. Ja. Auch so erstes dieses Überraschte, warum? Und dann konnte man da mal drauf eingehen. Und weißt du was auch so, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Es war ja so lustig für mich. Ich musste mich da auch zusammenreißen. Ich meine das auch jetzt nicht böse, aber wie schön das war, dass die Eltern bei einem ernsten Gespräch mit dem Lehrer vor dem Hintergrund der Schüler gesessen sind.
Das ist so lustig.
Ich hatte einfach ein Elterngespräch vor einem Fortnite-Hintergrund. Dann das andere war Minecraft. Also dann, ich habe das auch gar nicht gewusst. Da merkt man auch mal, wie fit unsere Schüler wieder sind. Da gab es so einen beweglichen Hintergrund. Also da hat sich hinten, also die Wolken sind so rumgezogen und ist ja immer so ein Vogel durchgeflogen. Und ich habe ja immer gesehen, wo die Augen hinschauen. Und man versucht dann da in die Kamera zu schauen. Und ich glaube, die Mutter und der Vater haben immer gemerkt, dass ich eigentlich nur auf den Vogel schaue. der ist immer so von rechts. Oh Gott. Und das ist, ich habe mir echt gedacht, das gibt's ja nicht. Also das ist, es kam ja nur positives Feedback über diese Form des Elternsprechtags. Also ich denke, das kann schon oder ist etwas, das sich auch in Zukunft vielleicht durchsetzen wird, weil man einfach flexibel ist mit der Parkplatzsuche und so weiter und so fort. Mir ist es natürlich persönlich doch nochmal eine Ecke lieber, aber das war so lustig, da einfach da zu sitzen und das zu sehen.
Also ich muss sagen, ich habe bei meiner Klasse, wo ich Klassenleiter bin, habe ich am Dienstag vorher einen Klassenelternabend gemacht. Das hat zwei Gründe gehabt. Der erste war, weil ich nicht jedem Elternteil die Basics, die jetzt nicht charakterabhängig waren, nochmal erzählen wollte, weil dann hast du schon mal 27 Kandidaten, wo du den gleichen Text nochmal runterlabern musst. Das fand ich sehr gut. Und zum anderen muss ich sagen, also bei den Klassen, wo ich Hauptfächer gebe, halte ich nichts vom Elternabend. Sag mir warum.
In Klassen, in denen du
Hauptfächer habe, also wo ich Abschlussprüfungsfächer habe, da halte ich nichts vom Elternabend. Ich möchte die am Elternabend nicht sehen. Kannst du dir vorstellen, warum?
Ja, man müsste jetzt mutmaßen. Vielleicht, weil du sagst, okay, da sind die Kinder schon so weit und du möchtest sie in der Entwicklung fördern, dass sie da alleine ihren Weg gehen und dann nicht nochmal, nee, weiß ich nicht.
Nee, das zum Teil auch, aber mir reicht die Zeit nie. Nie. Diese 15 Minuten Zeitfenster, das ist für mich so reduziert. Ich sage das immer den Eltern von meinen, also klar, wenn ich jetzt in Wirtschaft und Recht jemanden habe oder in Ethik, dann kann man in 15 Minuten gerne und auch ausführlich über das Verhalten des Kindes reden. Und Eltern, die jetzt einfach nur, und was auch vollkommen legitim ist, einfach mal hören wollen, ey, sie haben wirklich ein tolles Kind. Ja. Ohne Mist, das macht seine Hausaufgaben, es ist verlässlich, in dem Alter unglaublich zuverlässig. Das tut als Elternteil auch wirklich gut und das möchte ich auch den Eltern gerne mitgeben. Würde ich auch gerne bei vielen, die nicht kommen, die sehen halt, das ist ja auch vielleicht ein Trugschluss, das läuft, da muss ich nicht hingehen, alles gut. Trotzdem würde ich hin und wieder Danke sagen, dass und das ist ja zum allergrößten Teil das häusliche Engagement, was dazu führt, dass es zu anständigen, zuverlässigen, pflichtbewussten Menschen heranwachsen. Da möchte ich mich auch häufig mal ganz, ganz gern bedanken. Aber sobald du bei einem Fach bist, wo du 3 oder mehr Stunden in der Woche da bist, muss ich sagen, reicht mir die Zeit von 15 Minuten im Normalfall nicht, weil ich will nicht nur auf die fachliche Sache gehen und ich will nicht nur sein Verhalten im Unterricht beschreiben, sondern ich möchte dann von den Eltern einfach wissen, wie er sich zu Hause verhält, wie er mit der Corona-Situation klarkommt, wie das Verhältnis ansonsten so in seinem Gesamtstruktur ist. Und ich möchte auch nicht jemanden nach 12,5 Minuten bremsen sagen, tut mir wirklich leid, aber nach 15 Minuten muss ich wechseln, weil sonst verschiebt sich nämlich alles bei allen Lehrkräften plötzlich massiv nach hinten.
Und jetzt muss man mal sagen, dass diese 15 Minuten ist ja ein extrem langes Zeitfenster, das jetzt aufgrund von Corona und dieser Online-Variante ist. Normalerweise hat man ja an die 10 Minuten, teilweise auch nur 8 Minuten. Das ist ja auch verrückt. Etwas, wenn man sich das mal vorstellt, für uns, ohne da jetzt irgendwie Mitleid zu wollen, weil es ist auch interessant, aber man hat 8 Minuten Zeit, über ein Kind zu sprechen. Und in diesen 8 Minuten habe ich auch immer wechselnde Gesprächspartner. Also ich muss mich immer wieder neu drauf einstellen und so weiter und so fort. Ich muss das dann auch, wie du es gesagt hast, schaffen, dass ich das nicht irgendwie abwürge. Weil ich glaube, das Schlimmste ist, dass irgendwie ein Elternteil rausgeworfen wird, ohne dass man das irgendwie zu Ende gesprochen hat. Man möchte aber auch, was mit Respekt zu tun hat, den Zeitplan einhalten, weil man ja eben von einem Lehrer zum anderen läuft. Also das ist eigentlich diese ganze Grundsituation, in der wir uns da bewegen. Und deswegen habe ich ja auch mal was gefunden. Es gibt eine Empfehlung, 10 Punkte, wie der Elternsprechtag gelingt.
Jetzt bin ich
da
gespannt.
Da bin ich jetzt mal gespannt, was du da dazu sagst. Punkt 1, aber das ist jetzt eher für uns als Lehrer.
Aber darf ich sagen, was Punkt 1 ist? Schaffen Sie eine freundliche Grundatmosphäre.
Oh, das ist Punkt Nummer 2.
Ach, verdammt.
Punkt Nummer 1 ist erstmal eher Wasser trinken, also dass man seine Stimme schont, weil man da meistens doch den höheren Redeanteil hat. Und deswegen Stimme, Wasser, viel trinken, das wäre Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich Atmosphäre und Ambiente, dass man natürlich sagt, ist ja auch bei den mündlichen Prüfungen, das kriegt man dann komischerweise auch wieder in der Ausbildung oder so beigebracht. Das ist dann ganz wichtig, dass man schaut, dass man sich nicht so frontal gegenüber sitzt, sondern leicht schräg und so weiter und so fort. Vielleicht noch eine Klangschale aufstellen oder so, mal durchlüften. So klingt das. Wenn du dir das durchlesen würdest, das Ambiente im schulischen Zusammenhang von dem, der Begriff Ambiente. Also wie unpassend.
Ja,
ich versuche, ein Klassenzimmer etwas persönlich zu gestalten, das war's.
Ja.
Also ich habe ja nicht recht viel mehr Möglichkeiten, aber ja.
Naja. Aber das sind schon so Basics, die wir auch im Referendariat gelernt haben, sind wir letztes Mal schon drauf eingegangen. Du setzt dich nicht hinter das Pult und setzt dich auf die Schülerplätze, einfach nur, du begegnest dir auf Augenhöhe. Das muss von vornherein auch klar sein, dass die halt nicht zu dir ans Pult kommen und dir dann die Hand entgegenstrecken, sondern dass du aufstehst, dass wenn sie zur Tür reinkommen, sie am besten noch ein paar Schritte entgegengehst, um zu zeigen, einfach, dass eine Wertschätzung da ist. Ich glaube schon, am Anfang habe ich, als ich das so in Psychologie, Pädagogik und so weiter, als wir es so ein bisschen durchgesprochen haben, habe ich gedacht, das ist irgendwie Pillepalle, machst du halt, aber mittlerweile finde ich das sehr wichtig, weil auch die Eltern kennen dich ja nicht.
Unbedingt.
Ne? Und du, ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, einfach eine freundliche Atmosphäre zu schaffen, weil es wollen ja beide Parteien das Gleiche. Sie wollen sich ja fürs Kind engagieren. Sie wollen, dass das Kind gute Leistungen bringt und dass das Kind sich wohlfühlt und wollen Probleme besprechen. Und das kannst du nicht durch ein Ober-Unter-Verhältnis auf die Kette bekommen, sondern das kannst du nur durch gemeinsam, dass man sich halt als Team zusammen oder als Haufen zusammenreißt und probiert gemeinsam einfach irgendwo das Beste für das Kind rauszuholen. Und man muss einfach sagen, in dieser Dreiecksbeziehung Eltern, Lehrer, Kind, gibt es nichts Besseres, als wenn Eltern und Lehrer näher zusammenrücken, kurze Kommunikationswege haben, die E-Mail-Adresse bekannt ist, dass wenn es irgendwelche Fragen gibt, dass dann halt nicht 3 Wochen bis zum Elternsprechabend gewartet wird, sondern dass man direkt kommuniziert. Da kann man so viele Probleme, die sich ansonsten vielleicht durch Eltern-WhatsApp-Gruppen gegenseitig hochschaukeln würden oder sowas in Richtung, kann man so schnell den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, das war so und so, alles gut, alles safe. Ich glaube, da kann man unglaublich als Lehrkraft vorbauen, wenn man einfach einigermaßen eine Kommunikationsfähigkeit und auch eine Kommunikationsoffenheit von vornherein kommuniziert mit den Eltern und mit den Schülern. Glaube ich, dann hat man wenig Probleme dabei.
Ja. Du hast jetzt gleich die Tipps für das gute Gelingen eines Elterngesprächs vorweggenommen, weil da heißt es nämlich, dass man gegenseitiger Respekt, Offenheit und Ehrlichkeit. Was ich auch immer interessant finde, das war es auch ganz schön, sich das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, diese Zusammenarbeit zwischen uns als Lehrern und den Eltern, dieses an einem Strang ziehen und auch gemeinsame Ziele wirklich klar zu formulieren. Also nicht irgendwie, das sollte er sich verbessern, sondern dass ich wirklich sage, okay, er sollte in den nächsten 3 Wochen diese Übungsblätter noch machen. Er sollte dann mir einen Probeaufsatz schicken. Sie sollten dann mal schauen, wie ist bei der nächsten Bemerkung, werden die gleichen Fehler wieder angesprochen und das dann auch wirklich konsequent verfolgen, die vereinbarten Maßnahmen und dann vielleicht nochmal so ein Nachgespräch machen, damit auch der Schüler oder die Schülerin eben auch das Gefühl hat, okay, da wird am gleichen Strang gezogen, ich komme da jetzt nicht mehr aus, das ist nicht böse gemeint, sondern oftmals ist es ja so mit Pubertät oder gibt es ja ganz viele Störfaktoren, dass man jetzt gerade Probleme hat, sich fürs Lernen zu motivieren oder alles andere ein bisschen wichtiger ist, das ist ja natürlich auch nachvollziehbar und wenn man dann Hilfe bekommt und dieser Druck von außen, von den Eltern und den Lehrern, das versteht man erst Jahre später, ich habe das auch erst Jahre später verstanden, das ist im ersten Moment unangenehm, aber es ist notwendig und schlussendlich zielführend, dass ich sage, du musst da jetzt mit den Eltern zusammen machen, du brauchst diese Punkte, das sind Punkte, die dir helfen und dann kommen wir auch wieder hin, dass die Noten besser werden, dass du wieder die Motivation zur Schule findest und so weiter. Und das ist ein Punkt, der beim Elternsprechtag, finde ich, auch sehr zentral sein musste.
Sehr, sehr interessant, finde ich auch. Du hast es pauschal klar für alle Schüler genannt. Jetzt bin ich mal interessant. In der 9. Klasse, Entweder-Oder-Frage. Häusliche Peitsche, 9. Klasse oder laufen lassen? 9. Klasse.
Immer. Also ich würde immer trotzdem mal einmal eingreifen, einfach um zu sehen. Dieses Laufen lassen, das ist manchmal, dass es nicht so zielführend ist, weil du kannst dadurch den Schüler komplett verlieren, weil du ihn gar nicht mehr einfangen kannst. Wenn du einmal dazwischen haust, einmal schon mal eine ganz klare Ansage machst, einmal zu Hause anrufst, du musst es ja nicht übertreiben, aber zunächst einmal, auch in der 9. Klasse, da geht es ums Bewerbungszeugnis jetzt bei uns an der Realschule und so weiter, das ist der falsche Zeitpunkt. Frag mich zum Beispiel in der 7. Klasse, kann ich sagen, wahrscheinlich einfach, kann ich da auch mal 3-4 Wochen, dass sich der Schüler mal selber findet, dass er vielleicht auch mal die Konsequenzen sieht. Wenn das Arbeitsverhalten an den Tag gelegt wird, dann hast du jetzt die Konsequenzen mit schlechten Noten, mit Hinweisen und so weiter und so fort. da würde ich das als Selbstfindungsphase unterschreiben und dann kann ich das dann nochmal aufarbeiten. In der 9. und auch in der 10. Klasse würde ich auf gar keinen Fall das machen, sondern sofort das Gespräch suchen und sofort auch mitteilen dem Schüler und den Eltern, da läuft jetzt gerade was in die falsche Richtung und das können wir uns zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sind, nicht leisten.
Interessant, bin ich anderer Meinung. Die Sache ist, dass ich habe jetzt auch gerade die Elterngespräche hinter mich gebracht im Endeffekt und da waren einige dabei, die ja gesagt haben, ja, er hat es gesagt, ich möchte es in der 9. Klasse alleine machen, läuft nicht so gut und so weiter, soll ich da jetzt wieder eingreifen? Und mein klares Statement war nein. Also wenn du fliegen willst, musst du auch mal auf die Fresse fliegen. Ja, also das heißt, du musst auch mal wirklich, wenn du immer wieder gerettet wirst und immer wieder die Mama kommt und sagt, komm, jetzt setz dich hin und mach den Quatsch einfach, ne? Und hier, du gibst mir deine oder zeigst mir abends halt auch, was du gemacht hast und wir schauen zusammen ins Teams rein. Im Endeffekt, das ist ein Grad an Unselbstständigkeit, den die Kinder kaum aufgeben. Und ich finde, wenn du wirklich eine Spitzenleistung von den Schülern erwarten willst, dann oder erwartest, und das erwarte ich von meinen Schülern, dann müssen sie es in der 9. Klasse verstanden haben. In der 8. bin ich immer noch so ein bisschen, die Konfrontation mit der Bewerbung, die Konfrontation mit dem Erwachsenwerden, mit Ausbildungsstelle suchen, geht bei mir ganz, ganz eng einher mit dem Punkt, ich bin für meine Leistung verantwortlich und zwar nur ich und niemand anderes. Und das ist aus mehreren Aspekten, ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Der erste Punkt ist, dass wenn sie wirklich was leisten, steigt ihr eigenes Selbstwertgefühl. Ne? Da gehört es auch dazu, dass man mal schlechte Noten bekommt, wenn dann aber sofort die Fallback-Strategie greift, die Eltern kommen wieder, machen dir Druck und so weiter, wirst du wieder bevormundet. Und das ist auch eine lustige Situation, dass viele Schüler das nicht wollen. Ne? Ich habe einen Schüler bei mir in der 9., da ist die Mutter sehr nett, sehr engagiert. Er hat einen älteren Sohn, den hat sie irgendwo durch die Realschule prügeln müssen, damit der hat nie selber was gemacht, was er mir erzählt hat, haben wir viele Gespräche schon geführt. Und irgendwie mit diesem Erfahrungsbericht geht es jetzt auch an ihren jetzigen Zögling ran. An den Mathieu ran, genau. Und das ist so lustig, weil er einfach auch erzählt, also wenn seine Mutter sagt, er soll was tun, dann macht er aus Prinzip eine halbe Stunde nichts. Und wenn sie ihm fünfmal sagt am Tag, er soll was tun, dann macht er fünfmal eine halbe Stunde lang nichts. Und er nimmt auch in Kauf, dass er schlechte Noten schreibt. Aber weißt du, warum er das macht? Weil er die Verantwortung für seine guten Leistungen, und das ist ein guter Schüler, der hat ein tolles Verständnis, ich rede jetzt nur von BWR, ne? Und der ist in der Schule topfit und so weiter. Ne? Aber es geht ihm tierisch auf die Nerven, wenn die Mutter daheim meint, sie hat die Verantwortung für seine Noten. Der will den Erfolg für gute Noten für sich alleine haben. Der will das nicht mit seiner Mutter teilen.
Das ist ein psychologischer Einzelfall. Also ganz ehrlich, sowas kann funktionieren. Klar, aber das ist, wie du schon sagst, das funktioniert mit guten Schülern. Aber ich habe auch schon mal die Erfahrung, dass so jemand wirklich einfach, dem du da den freien Lauf lässt, und mit diesem Durchfall, dann spielt er wieder mit rein, dann ist er aus dem Klassenverband draußen, dann kommt vielleicht eine Trotzreaktion. Ganz oft ist es so bei Durchfallern, dann heißt es, oh, ich habe das Schuljahr schon mal gemacht, ich muss mich gar nicht mehr konzentrieren. Und da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, da ist mir dieses Risiko, das auf die Karte oder aufs Spiel zu setzen, um vielleicht einen intrinsischen Lernerfolg bei meinen Schülern zu haben, würde ich jetzt so nicht machen. Vor allem, die werden dann in ihrem Leben, wenn sie den Abschluss haben, oft genug dann noch auf die Schnauze fallen, wenn sie da nicht ihr Leben ändern. Weil ich bin da trotzdem immer noch so, dass die Schule so ein bisschen, haben wir ja auch drüber geredet, wo wir über Studium geredet haben, das ist noch so eine kleine, so eine Zuckerwattenwelt.
Schonzone, ja,
da ist noch ein bisschen mit Einhören und so, und da hat man noch nicht die großen Konsequenzen. Es fühlt sich zwar jetzt an wie eine Riesenkonsequenz, aber schlussendlich ist da noch Pustekuchenwelt. Und deswegen.
Ja, ich finde, das muss mit einer ganz klaren, mit einer wirklich klaren Transparenz verbunden sein. Du musst den Schülern ganz klar formulieren, was du von ihnen erwartest. Du musst ihnen auch ganz klar sein, wenn sie nicht das erfüllen, was du von ihnen erwartest, und ihnen da sofort Rückmeldung geben. Das ist schon richtig. Aber ich finde, das ist so der erste Schritt, wo sie in Anführungszeichen das Fliegen lernen. Und wenn sie das in der 9. Klasse nicht lernen, dann wird es auch unglaublich schwierig, sowas in der 10. Klasse zu lernen. Und ich bin ein wirklicher Fan davon. Ich habe auch kein Problem, wenn ein Schüler durchfällt, der das noch nicht verstanden hat, einfach, dass er selber für seine Leistungen verantwortlich ist. Aber der Anspruch, ist schon so, du kriegst einen Schüler fast durch jede Schule, wenn du genug Druck aufbaust. Aber ob er dann wirklich selber stolz, mit Selbstwertgefühl, kritisch und eigenengagiert rausgeht aus der Realschule, das muss vielleicht noch gar nicht sein, weil wie du sagst, das wird, viele werden dann auf der FOS oder in der Berufsausbildung geschliffen, um sowas dann zu lernen, also einfach. Das, ne? Ich muss sagen, aus meiner Erfahrung ist es wirklich so, wenn du es schaffst, 25, 26 Kinder, von denen es 20 verstanden haben, dass sie das nicht für dich machen, dass sie das nicht machen, weil sie es für ihren Vater oder für ihre Mutter, weil sie sonst daheim Druck bringen oder weil sie sonst die PlayStation nicht mehr bekommen oder sowas in Richtung. Wenn du es schaffst, die Leute wirklich so zu motivieren, dass sie das für sich selber machen, dann wachsen die so unglaublich über sich hinaus, dann machen die Leistungssprünge.
Ja, aber also ich gebe dir da recht, so wie du es formulierst, aber das ist, also tut mir leid, das manchmal ein bisschen schon, das wünscht man sich halt. Das funktioniert dann auch bei einem von 10 Mal, aber ich finde, das ist den anderen 9 gegenüber, die dann so auf die Schnauze fliegen. Also es ist dann, ich kann das voll nachvollziehen und das ist ja auch sau cool, dass es einfach unterschiedliche Lehrertypen auch gibt. Es gibt einen Lehrertyp, der lässt sich, so wie du, der lässt sich halt frei laufen, der lässt sich da mal ein bisschen auskundschaften und sich selber erkunden und so weiter. Oder dass man halt ganz klar sagt, also man ist jetzt an der Zeit, ich betreue dich und unterstütze dich, aber ich knall dir das auch mal um die Ohren, wenn du es nicht kapierst. Weil ich denke auch, in der 9. Jahrgangsstufe steckt man immer noch voll in der Pubertät. Da ist man auch immer noch weit weg von, dass man, oder viele, dass sie eine klare Vorstellung haben, was sie mal machen wollen und so weiter und so fort. Und ich finde es, da vertrete ich schon die Meinung, dass das auch unser Job ist, wie du es jetzt vorher ein bisschen negativ ausgedrückt hast, durch die Schule durchzuprügeln, dann haben sie schon mal was geschafft. Auch wenn da gut mitgeholfen worden ist, aber dann können sie sich auf den Weg begeben, da müssen sie sich sowieso entscheiden, individuell, was sie machen wollen. Weil die Schule ist jetzt erstmal nichts individuell Vorgegebenes, sondern jeder hat die Schulpflicht. Aber dann wird es individuell. Und ich glaube, dass man ab dem Zeitpunkt, da würde ich dann auch sagen, okay, du hast dich selber dafür entschieden, jetzt kommen wir richtig klar. Aber auf der Realschule jetzt auch 9., 10. Klasse ist mir das Risiko zu hoch.
Vielleicht muss ich auch ein bisschen relativieren. Ich meine, im Endeffekt, das war jetzt gerade eine Entweder-Oder-Frage. Das ist natürlich eine Wunschvorstellung, dass du gehst ja nie vom Status quo aus, sondern du möchtest die Schüler entwickeln. Ne? Und es waren aber trotzdem ein, zwei Mal die Situation, wo, also am Elternabend, wo jemand gesagt hat, naja gut, dann muss ich wieder nachsteuern. Dann habe ich gesagt, überlegen Sie sich das gut, ob sie jetzt nachsteuern. Ne? Also die Sache ist, er ist in der 9. Klasse oder er kommt jetzt in die 10. Klasse und wenn er es jetzt noch nicht verstanden hat, um was es geht, natürlich kann man Gespräche führen und das ist das Wichtigste, glaube ich, einfach. Ich möchte auch die Eltern informieren, ich möchte auch, dass die wissen, wo ihre Kinder stehen, aber ob man jetzt diesen Kontrollmechanismus wieder einfügt, sozusagen, machst du denn Aufgaben, ich möchte es bitte sehen und so weiter, da bin ich mir halt nicht... Nein, da bin ich eigentlich der Meinung, das sollten sie nicht mehr machen. Man kann immer wieder mal sensibilisierende, über den Tellerrand hinaus blickende Gespräche führen, wo man sagt, du, pass auf, das ist überhaupt kein Problem. Du bist deines Glückes Schmied. Wenn du jetzt hier so weitermachst, du hast die letzten 4, 5 Aufgaben jetzt nicht abgegeben. Wenn du so weitermachst, dann wirst du halt wieder eine 6 bekommen, dann wird es knapp mit dem Vorrücken. Mhm. Ne? Wenn du das möchtest, ist das vollkommen in Ordnung für dich. Aber ich würde jetzt einfach mal raten, hör auf zu zocken, stell dich der Realität, weil umso länger du deinen Kopf in den Sand steckst, umso schlimmer wird, umso größer wird der Berg, der vor dir steht einfach. Ne? Ja. Und es ist keine leichte Situation, in der unsere Schüler sich gerade befinden. Der Computer ist immer nur ein Mausklick von dir weg und da ist ein Doppelklick, ist das nächste Game wieder von dir weg im Endeffekt, wo vielleicht ein paar Kumpels gerade zusammen zocken einfach. Ne? Und das kannst du als Eltern auch echt ganz, ganz, ganz schwer nur kontrollieren und deswegen tendiere ich eher dazu, lass laufen, lass auch mal in den Boden reinlaufen einfach. Ne? Sie lernen nur durch Schmerzen, also nicht körperliche Schmerzen, sondern Wachstum wird durch Schmerz, durch Misserfolgserlebnisse, dann, wenn du ein Misserfolgserlebnis hattest, dann wirst du motiviert, oh, das war zu wenig, jetzt muss ich mehr tun. Natürlich wirst du auch motiviert durch Positiverlebnisse, überhaupt keine Frage. Aber der richtige, dass du dich mal richtig zusammenreißt, das wird normalerweise dann einfach über Misserfolgserlebnisse gepusht. Ne?
Ja, interessant.
Ja.
Ja, um jetzt mal, wie kriegen wir jetzt da Misserfolgserlebnisse? Wie kriegen wir die Kurve wieder zum Elternsprechtag? Ich nehme es einfach. Unterlagen, ja, nächster Punkt stimmt, wäre, Unterlagen vorbereiten, haben wir schon abgearbeitet. Dann natürlich für dich als alter Britzenfetischist Nervennahrung bereitstellen. Also das habe ich noch nie gesehen. Oder macht das wirklich jemand, dass es sich so irgendwas
Nee, aber gestellt? Was mich mal interessiert, habe ich auch noch nicht gemacht, aber was mich jetzt interessieren würde, wie siehst du es mit Geschenken? Kriegst du hin und wieder an Elternabenden Geschenke?
Nie. Außer?
Also kurz zum Reglement, wir dürfen hier Geschenke nur unter 10 Euro annehmen. Ne? Das gilt als nicht vorhanden.
10 Euro? Ich weiß es gar nicht.
Mhm. Also ich nehme auch definitiv alles, was irgendwo alles. Ist mir jetzt auch noch nichts. Nee, nein, ich habe mich kurz unterbrochen. Moment.
Du kannst ich jetzt nehme hier über, sagen, was du am liebsten magst. Also wenn beim nächsten Elternsprechtag Vollmilchschokolade.
Koffer mit Geld. Nein, nee, aber alles, was mir selber, mir ist irgendwann mal in Schwabmünchen so ein Stiftset angeboten worden und haben gesagt, das ist, weil ich mich halt um den Sohn sehr gekümmert habe und so weiter. Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich einfach nicht. Das ist mein Job. Ich mache den Job mit Begeisterung, mit Liebe. Aber wenn mir jetzt jemand Schokolade hinstellt, ich esse zwar keine Schokolade, aber ich gebe zu meiner Frau, die freut sich drüber.
Ja, ich hab mal was geschenkt bekommen. Ich habe ja die Äpfel, habe ich ja in der 12. Folge erzählt, dass ich in Simbach die Äpfel geschenkt bekommen habe.
Genau.
Und das habe ich dann auch moralisch, weil ich habe das ja dann so gesehen, dass jeden Tag ein Apfel, von daher war es im Gesamtwert, da war es ja sehr, sehr gering, von daher. Also Nervennahrung, also ich weiß es nicht, ich mache es definitiv nicht, dass ich da, ich meine, es ist ja immer noch ein Elternsprechtag und jetzt nicht irgendwie eine Therapiesitzung, also ich schreibe da nicht mit und mach so irgendwie diese Tropfenbilder. Was sehen Sie denn hier? Was sehen Sie hier?
Ja.
Also von daher.
Was ich sagen muss, was an meiner alten Schule in Schwabmünchen sehr cool war, da war das immer so ein bisschen Revival-Treffen auch noch. Klar, Präsenzelternabend. Wenn du jetzt nicht so viel zu tun hast, dann sind immer gerade die letzte, vorletzte, vor 3 Jahren, diese Generationen sind immer mal gekommen, sind ein bisschen durchs Schulhaus geschlichen. Ja. Und was wir jetzt bei uns in Feucht auch schon letztes Jahr vor der Corona-Pandemie eingeführt hatten, was ich total schön finde, ist, wenn die SMV sich um die Verpflegung kümmert. Wenn die so ein bisschen unten Kaffee aufbaut, wenn sie mal vorbeikommt und dir deinen Kaffee nachschenkt und so weiter, das finde ich eine sehr, sehr coole Sache.
Wenn du zum 10. Mal gefragt wirst, ob du nicht jetzt doch noch die Plätzchen kaufen möchtest und du wieder sagst,
ja, das ist
nichts Süßes, aber die Plätzchen. Nee, ist wirklich ganz angenehm. Also das ist wirklich. Was haben wir noch hier stehen? Also auf der Liste steht noch, man soll sich eine Uhr, dass man die Zeit im Blick hat. Gesprächsreihenfolge können wir jetzt wenig beeinflussen, weil da wird eigentlich empfohlen, dass man, wenn man die Vermutung hat, dass es jetzt keine einfachen Gespräche werden, dass man die sich nicht alle dazwischen oder hintereinander legt, denke ich mal. Ich meine, damit muss man einfach klarkommen, dass man das hinbekommt.
Ja, ich finde immer, auch ein ganz schöner Einstieg ist, wenn du einfach fragst, na und was wollen Sie mir erzählen? Einfach mal so ein bisschen die Umkehrung machst und einfach mal sagst, Sie sollen mal erzählen, was erzählten die bla 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 daheim? Das war mir auch noch eine Frage, bist du ein Fan davon, wenn die Schüler dabei sind beim Elternabend oder bist du eher ein Fan, wenn du mit Eltern zu reden?
Ich mag es gern, wenn sie dabei sind.
Ich finde es auch super.
Dann kann man sie auch mal loben, vor den Eltern. Man kann auch gleich mal, ohne dass es dann großen Ärger und Streit gibt, auch mal, wenn es ist, die Luft schon mal rausnehmen. Also unbedingt, also an alle, die das jetzt da draußen hören, unbedingt, kommt's mit, ist nicht so schlimm.
Nee, wirklich nicht. Aber ich glaube, selber als Schüler wäre ich, glaube ich, nie mitgegangen und hätte mich daneben dran gesetzt.
Aber es ist cool, dass wir es jetzt empfehlen können. Nie hätte ich das gemacht.
Ja, aber ich finde es auch unglaublich schwierig, auch jetzt, wenn die, also im Präsenz sowieso, aber auch über die Videokonferenz, wenn der Schüler oder die Schülerin mit neben dran gesessen ist, nicht in der dritten Person von ihr zu reden. Sondern, also sie, ich meine ja dich, also du bist.
Oder von sich selber, dann so Pluralis Majestatis, auch in der
Verrückte Sache. Ja. Aber ansonsten finde ich, ist auf jeden Fall der Elternabend eine ganz wichtige Institution, die meiner Meinung nach reduziert gehört, weil wichtige Gespräche schaffst du einfach nicht am Elternabend. Ja. Ne? Das heißt, eigentlich sollte das wirklich eher mal ein Dankeschön sein für die Eltern oder auch mal du oder sie, wir müssen uns mal treffen, das wird ein bisschen länger. Wir sollten uns wirklich mal außerhalb von dieser Zeit nochmal treffen zur Sprechstunde, wo man halt eine Dreiviertelstunde Zeit hat oder auch ich weiß, vormittags ist es immer relativ schwierig. Ich bin dann auch sehr gerne bereit, einfach auch nachmittags oder am frühen Abend, gerade über Teams, ist es ja mittlerweile kein Problem mehr, ein Gespräch zu führen. Das sollte eher so ein bisschen abklopfen sein. Gibt es was zu klären? Ja, nein, ja, nein. Naja, klar, gut, wir treffen uns nochmal oder nein,
vielleicht super. Ein paar Entweder-Oder-Fragen mit den Eltern.
Genau, Entweder-Oder, Bier oder Schnaps.
Ich habe auch übrigens jetzt noch zum Abschluss, wir dürfen die 45 Minuten nicht knacken. Wir haben irgendwann mal eine Stunde versprochen, dass wir nie die 45 Minuten.
Nie.
Ich habe trotzdem noch eine neue Kategorie. Und zwar,
Bitte. Das
ändert sich nie. Und zwar, ich hab heute einfach mal die erste mitgebracht. Weißt du, was sich nie ändert? Ich freue mich da immer selber, wenn ich mich als Schüler entdecke, zu jetzt auch wieder. Weißt du, was sich nie ändert? Der aktivste, sportlichste und aufgedrehteste muss alle Botengänge machen, damit er mal ein bisschen Bewegung hat und raus ist aus dem Klassenzimmer.
Ja, das ist wirklich so. Aber das ist auch so. Du tust ja immer allen den Gefallen. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Ne? Wenn du, das war bei mir auch immer so, bring mal den Müll runter, alles klar. Die Klasse ist ruhiger, der Typ hat sich mal wieder bewegt, kann danach wieder 20 Minuten lang den Mund halten. Ne? Und es ist eine Win-Win-Win-Situation. Die Klasse kann sich konzentrieren, absolut.
Und dann habe ich noch einen Satz. Weißt du, was mir auch letztes Mal wieder aufgefallen ist? Es ändert sich nie, es heißt immer, wenn eine Ex geschrieben wird, beginnt eigentlich, also bei jeder Lehrer, so, dann packen wir jetzt alles weg oder dann räumen wir die Mathe-Sachen. Da könnte man sich doch auch mal irgendwas Cooleres überlegen. Irgendwie.
Ja, das stimmt, ja.
Das ist seit Jahrzehnten, es ist immer dieses, dann packen wir jetzt alles weg Oder dann
genau, alles weg.
Ja, da muss man uns was überlegen. Also,
ja, stimmt, da müssen wir irgendwo einen kreativen Satz. Vielleicht auf Latein oder sowas in Richtung. Ja.
Das ist eigentlich auch so schön, dass wir unser Intro immer auf Latein machen, damit es also richtig Lehrer, prototypisch. Vielleicht ändern wir mal ja mit die Sprache. Vielleicht machen wir es mal auf Englisch oder.
Mach mal, oder auf Türkisch oder auf Griechisch
oder so. Ja,
immer
eine andere Sprache. Ja. Wir sind ja offen für alles. Ja. Wenn ihr Vorschläge
habt. Aber ich glaube, wir bleiben einfach beim Latein, weil wir einfach Klugscheißer sind.
Das klingt halt auch cool. Aber
ja, stimmt.
Deswegen. Aber wenn irgendjemand da draußen, der uns zuhört, da Vorschläge hat. Ich kann übrigens, ich muss das auch noch unterbringen. Die Jule hat uns geschrieben auf Instagram. Sie war sehr geschockt und überrascht, dass du wirklich zu Leuten nach Hause fährst.
Ja, das ist der Effekt davon.
Aber ich kann sagen, bei der Jule wäre es auch nicht notwendig gewesen, dass du zu ihr nach Hause fährst. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, uns eure Meinung noch mitteilen wollt, über papierkorb@lehreranstalt.de oder auf unserer Homepage, das den Kummerkasten befüllen, auf Instagram uns schreiben, lasst uns ein Follow da, wir wissen immer noch nicht, was man alles da lassen kann, was man für Bewertungen machen kann, aber einfach mal alles machen, klingt bestimmt gut. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche und der Dave darf den Elternsprechtag beenden.
Ja, schön, dass wir uns gesehen haben und wir sehen uns dann zur Sprechstunde.
Okay, gut, ciao.